Eldoradio Podcast.
Fernweh von Lukas Herrmann. Jim steht an einer verlassenen Straßenecke. Der Regen plätschert gemächlich an ihm und seinem schwarzen, zweireihigen Regenmantel hinab auf den Asphalt. Man könnte meinen, er dreht sich um und blickt in die Schwärze zurück, aus der er gekommen sein mag. Er erinnert sich nicht mehr an viel, entfernt noch an die Party im Nordteil der Stadt, wo die Drinks wirklich gut waren. Obwohl er das sonst wohl selten tut, also trinken, hat er sich auch einige genehmigt. Er erinnert sich vage an einen Mix, der seltsam nach Beeren und Apfel schmeckte, der ihn an den Sandkasten hinter dem Haus seiner Eltern denken ließ, in dem er und seine kleine Schwester oft Burgen aus dunklem, von Londoner Regen matschig gewordenen Sand gebaut haben. Aus Sand, welchen sein Dad extra aus den sonnenreichsten Orten der Bretagne hat kommen lassen, nur für seine beiden Kinder. Sarah ist vor 2 Jahren an Krebs gestorben. Ihr Dad folgte ihr innerhalb von 3 Monaten, was ein Beweis dafür sein könnte, dass ein halber Verlust schlimmer ist als ein ganzer. Kurz vorher hatte er noch Jims Verlobte mit Schimpftiraden überzogen. Sie sollten ihm später seine Hochzeit verderben. Er konnte ihm, also Dad, dies wohl nie verzeihen, aber vielleicht doch. Vor etwas mehr als wenigen Stunden hatte er einen Mann mit grünen Hosenträgern auf einer Party gesehen. Hosenträger sind für ihn dasselbe wie sein Vater. Der Himmel über der engen Gasse, die die Nacht weit vor dem Horizont in Schwärze verschwinden lässt, leuchtet geheimnisvoll, in Blau, untergerührt in dunklem Nebel. In einer der mit Brettervorhängen vernagelten Dachgeschosswohnungen schreit ein kleines Kind. Er hatte sich gerade suchend umgedreht, wie es schien, und hatte schon seine Weggefährtin gefunden. Die blonde junge Frau in der engen dunkelgrauen Hose aus Lederimitat, unten in fast schwarz scheinenden Stiefeln, oben in einer alten, zerknitterten Bluse aus weißem, grau durchfächertem Leinen endend, fließt langsam um die Ecke. Sie könnte aber auch schon dort gestanden haben, als er die Augen wieder aufgemacht hatte. Nun muss sie ihm helfen. Er läuft nicht mehr gut. Sein linkes Bein schlägt aus, der Boden unter ihm wabert wie ein Wellenbad, bebt. Er hält sich an den dünnen Armen der Frau fest. Die Frau ist auch vielleicht keine Frau, sondern eher ein Mädchen von 16 Jahren. Er hat sie, so seine Erinnerung, auf der Party mit einem Whisky auf Eis und seinem unwiderstehlichen Lächeln geködert. Sie hat mit ihm getanzt. Jim wohnt nicht in dieser Gegend. Seine Familie kommt ursprünglich aus der Schweiz. Irgendein Vorfahre oder sein Großvater hat sich entschieden, in London zu arbeiten, in der Kreativbranche oder dem Bankwesen. Jim wohnt seit der Trennung von seiner Frau nicht mehr im Süden der Stadt, nicht mehr im grauenvollen Teil von South London, wie er bekanntlich immer zu sagen pflegte. Die Arme, die aus den weiten Ärmeln ihrer Bluse wie vom Wind geführt hinauswabern und sich um seine Hüfte schwingen, halten ihn fest und stützen ihn. An der Straßenecke hinter den beiden, zu einer halb hinkenden, halb edel aufrecht wandelnden Gestalt vereint, huscht ein schwarzer Schemenabdruck vorbei. Wie die farbigen Schwingen auf dem Negativ einer Autobahnfotografie bei Nacht. Die Häuserwand ist nicht mehr zu sehen, alles dunkel. Er hört die Stimme wieder, die Vertraute. Mit 7 Jahren war er allein in seinem dunklen Zimmer. Sarah war mit ihren Freundinnen auf einer Übernachtungsparty mit allem, was dazugehört, von Stockbrot bis Schlafsack-Grusel-Stories, und urplötzlich konnte der Wind das Fenster aufstoßen, eine Böe durchs Zimmer fegen. Er war unendlich einsam in dieser Nacht. Eine heiser klingende Stimme, tief wie die eines Wales knapp über dem Meeresgrund, drang zu ihm hinauf. Sie konnte vielleicht erklären, warum er so einsam war. Die Reise, von der sie sprach, könnte heute endlich zu Ende sein. Als wäre sie ihm vorausgeeilt, spricht sie durch die rauchenden Gullis zu ihm. Früher hatte er geglaubt, alles Leben unter der Erde, verschlossen von Gullideckeln, wird unter ihnen, unter allen, entlang der industriell erhaltenen Grenze zwischen Leben und Tod, überdacht von hohen Bögeln aus Ziegelsteinen, erleuchtet von einem Licht, das kein irdisches ist. Die Dünste, die die Kanalisation ablässt, das Geknister der Ratten und Asseln, die auf herabgefallenen Laubresten tapsen, all das formt sich in den Kuppelspitzen zu einem Gesang, einer Botschaft, die durch den Mörtel dringt und sich, wie von einem Flakon zerstäubt, dufttragend an die Oberfläche kämpft, sich zerfetzt der Welt mitteilt, nur damit sie jemand zusammenflickt und ihm vorliest. Ein irrsinnig langsamer Radfahrer mit einem quietschenden Fahruntersatz rauscht an ihnen vorbei. Aus den Gedanken herausgerissen bemerkt er jetzt, dass die junge Frau, deren Namen ihm entglitten sein könnte, wieder selbstständig neben ihm herläuft. Sie redet, unaufhörlich. Wieso kann sie nicht still sein? Wieso nicht einfach hierbleiben? Von Schulfreunden redet sie, von ihren Hunden, Kondomen, Sonnenuntergängen, irgendwelchen Läden, irgendwelchen neuen Shirts, wieder von Freunden. Sie zieht ihr Smartphone aus der Tasche, beantwortet vielleicht ein SMS. Dabei fällt ihr eine Münze, die am Rand der ledernen Hosentasche eingeklemmt wurde, auf den Boden. Ein kleines, glitzerndes Geräusch und weg ist sie. Ihr muss jetzt wieder schwindelig werden, sonst verliert er sie, sonst entwischt sie ihm. Der Nebel hängt jetzt tiefer, fast schon am zweiten Stock der Wohnhäuser. Sie biegen um die Ecke, entlang einer leicht türkis irisierenden Glasfassade. Die Schwärze in dieser Gasse ist viel näher als noch die in der etwas größeren zuvor. Doch vielleicht geschieht nun etwas Unerwartetes. Es taucht ein riesiger Laster auf, bei weitem breiter als die Gasse. Er schiebt sich ihnen entgegen und die Reste der verwahrlosten Nacht trägt er vor sich her. Feuerzeuge, Zigarettenstummel, Brotkrumen, Zeitungspapier, Schuhe, einen Katzenkadaver und zig gelbe Garnknäuel. Schließt Jim die Augen, dann kann er die gelben Pfeile sehen, die hinter dem Laster aus den Fenster schießen, die Gasse mit gelbgrauen Fäden begittern, undurchquerbar macht. Der Truck pfeift, vertreibt den schwarzlichtigen Nebel der Nacht mit dem ihm eigenen, dem zähflüssigen aus den Kolben. Der Fahrer ist nicht zu erkennen. Hat sie geschrien? Ja, gut möglich. Ist sie noch da? Eher nicht. Alles läuft rückwärts, während Jim dem Laster entgegenwankt. Aber Marie, so lautet vielleicht ihr Name, gleitet zurück. Er hat sie berührt, wollte sie schmecken, wollte endlich mit ihr hinter die Kühler kommen, vielleicht indem er sich flach auf den Boden legt, sie mit starkem Arm neben ihm presst, endlich den Nebel ins Gesicht blasen lassen und das Pfeifen und Rauschen in den Ohren hören, den Asphalt glatt drücken und fest und hart und ohne Unsicherheit vibrieren spüren, sich erschüttern lassen. Mit der ganzen liebevollen Unerfahrenheit eines jungen Mädchens stolpert Marie gerade zurück, scheint zu schweben, um die Ecke zu schweben, wo wie immer der blassrote Bus mit dem zerrissenen Ledersitz steht. Sie kommt dem Bus näher, flieht weg von ihm. Die Stimme wird lauter, das Dröhnen der Reifen auf dem Asphalt hat sie aufgeweckt, die Bögen bröckeln, der Putz unter der Erde schlägt auf und verwandelt sich in die altere, düstere Melodie. Und der Bus startet seine Kolbenmotoren, dampft und zieht, die Nebelschwaden unter seinem Fahrerhäuschen kreischen wie lange Fingernägel auf Schultafeln. Marie brüllt mit langen Reißzähnen, der Bus startet röhrend und durch das Echo der Schwärze, in die er fährt, entsteht ein Tigerknirschen, gegen das die Stimme mit Stadionvolumen anbrüllen muss und der Laster trifft Jim mit dem mannshohen Kühlergrill frontal gegen den Schädel. Er fällt, langsam und seicht. Und es erklingt aus der Tiefe nun das Nebelhorn und alles bleibt beim Alten.
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio-Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.